Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Maddie Schütze.
Dr. Stephanie Nötzahn ist Partnerin bei Horvath und leitet den Bereich Compliance Excellence. Seit über 20 Jahren berät sie nationale und internationale Unternehmen zu den Themen Compliance, IT und Cybersecurity und Risikomanagement. Sie hat moderne Sinologie und Betriebswirtschaftslehre studiert und promoviert hat sie in Edinburgh zu seltenen Risikoereignissen und emergenten Risiken, weiter forscht und publiziert sie zu diesen Themen. Liebe Stephanie, ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wo erwischen wir dich gerade?
Ich bin bei uns in der Gangenhofer Straße in München. Wir sitzen ja über der Theresienwiese und da haben wir Blick auf die Alpen und deswegen komme ich hier sehr, sehr gerne her.
Das kann ich nachvollziehen. Und zum Oktoberfest, dann habt ihr nicht nur die Alpen im Blick, sondern noch ganz viel mehr, nehme ich an, oder? Wie ist das?
Ja, du kannst dir vorstellen, dass Kundenworkshops so ab September sehr gerne in die Ganghofer verlegt werden. Das machen wir natürlich sehr gerne und dann ist auch das Parkhaus sehr stark frequentiert, weil jeder nochmal versucht, vielleicht hier einen Parkplatz zu ergattern.
Da habt ihr die absolute Premiumlage, das kann man gar nicht anders benennen. Aber bevor wir bei der Wiesen sind, stelle ich dir doch eher die Businessfrage: Wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Ich bin Teen tatsächlich, kein schwarzer Kaffee, sondern Hafermilch und Team Oatly. Also ich bin großer Fan dieser Firma und es ist echt erstaunlich, was die aus so ein bisschen Hafermilch gemacht haben.
Das stimmt. Und sag mal, wie viel Kaffee trinkst du denn so pro Tag?
Maximal 3 und auch nach 3 höre ich auf, Kaffee zu trinken, weil sonst wird es mit dem zu Bett gehen immer später. Von daher, ich versuche es so im Rahmen zu halten.
Verstehe. Lass uns mal ganz vorne beginnen. Wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst? Erzähl mal, Stephanie.
Also der Klassiker, so nach dem Studium, was könnte man denn machen? Vielleicht auch so ein bisschen orientierungslos. Und ich habe mir angeschaut, was machen eigentlich die anderen so? Und dann ist mir aufgefallen, so die Besten des Jahrgangs, die gehen alle in die Beratung. Und dann habe ich mir das angeschaut, habe dort ein Praktikum gemacht und war von Tag 1 angefixt und bin seitdem immer in der Beratung geblieben. Am Anfang dachte ich, ach komm, ich mache so 2-3 Jahre, nehme die Lernkurve mit und dann suche ich mir einen richtigen Job, so einen Linienjob. Und es kam offensichtlich nie dazu, weil mir das einfach so viel Spaß macht und ich mir gar nicht vorstellen kann, jeden Tag ins gleiche Unternehmen zu gehen. Und deswegen bin ich immer in der Beratung geblieben.
Das finde ich ja total spannend, weil ich glaube, so wie du es angegangen bist, gehen es die meisten an, dass sie sagen, das ist ein guter Start, um einmal eine breite Übersicht zu bekommen, ne, über die Themen, die es da draußen gibt, und die das Thema Beratung dann auch so ein bisschen als Karrieresprungbrett nutzen. Was ist das, was sozusagen dich immer wieder darin bestärkt hat, zu bleiben? Also was macht für dich den Spaß so aus?
Zugegebenermaßen, am Anfang war es nicht so richtig Spaß. Da war es schon auch viel überhaupt mal erst verstehen, viel auch durchsetzen. Überhaupt mal auch, damals gab es echt brutal wenig Frauen. Man musste sich schon so ein bisschen behaupten. Am Anfang war dann eher so der Ehrgeiz und gezweckt und gesagt, okay, ich zeige es denen allen. Und dann plötzlich nach so ein paar Monaten, vielleicht auch 1-2 Jahren, habe ich gesehen, ich kann hier eigentlich alles machen, was ich möchte. In der Beratung gibt es wenig, was dir da vorgeschrieben wird. Und das ist so, entspricht meiner Persönlichkeit halt gut. Und das macht auch diesen Job aus, dass kein Tag gleich ist.
Also die Abwechslung.
Absolut.
Und wahrscheinlich auch das Adrenalin-Level. Das man immer wieder hat, oder?
Ja, schon. Wir haben ja schon sehr oft, dass wir uns neu bewerben müssen, also auf Ausschreibungen. Oder immer wenn du denkst, ach, so ein Projekt läuft ja gerade sehr gut, dann passiert doch irgendwas. Der Lenkungsausschuss entscheidet sich anders, der Vorstand wird ausgewechselt. Und es ist so null vorhersehbar, aber zwingt dich halt ständig, dann dich in neue Situationen reinzudenken. Und wenn man so ein kleiner Adrenalin-Junkie ist, dann macht das Spaß. Wenn man da so gar keine Freude dran hat, dann ist das schon eher zäh. Aber mir offensichtlich macht Spaß.
Ja, offensichtlich. Du bist ja sehr erfolgreich. Du leitest bei Horvath den Bereich Compliance Excellence. Vielleicht holst du uns einmal ganz kurz ab, was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Geht es denn da nur um Regelkonformität oder steckt da ein größerer, vielleicht strategischer Ansatz dahinter?
Genau, meine Business Unit ist Risk and Compliance Excellence und da beschäftigen wir uns mit sämtlichen Fragen rund ums Risiko- und Compliance-Management. Also angefangen von so ganz klassischen Themen wie wirklich Compliance-Management-Systeme einführen, verbessern, alles rund um das Thema interne Kontrollsysteme. Da machen wir momentan ganz viele ESG-Themen, aber auch solche Themen wie IT, Cybersecurity, Identity and Access Management. Also alles, was das Unternehmen schützt, sowohl also Schaden von innen oder von außen abzuwenden. Das machen wir für große Mittelstandskunden oder eben halt typisch DAX, hauptsächlich für den Dachraum. Aber wir haben jetzt auch viele Kollegen, die in Middle East unterwegs sind, in den USA.
Aha. Es ist ja total spannend. Ihr beratet ja Vorstände und Aufsichtsräte zu eben diesen Themen. Und was mich da total interessieren würde aus deiner Perspektive, ist die Frage, ob sich der Anspruch an Führung in den letzten Jahren diesbezüglich verändert hat. Weil die, sagen wir mal so, die Risikolage ist ja doch eine andere geworden. Wie schätzt du das ein, Stefanie?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt ganze Branchen, die sich diesbezüglich sehr stark verändert haben, wo man fast das Gefühl hat, diese ständige Anpassung ist Teil ihrer DNA geworden, wo die Führungskräfte auch sehr adaptiv sind, sich ständig anpassen. Es gibt sehr viele neue Programme, um das dann auch in die Organisation zu bekommen. Da tut sich super viel. Und dann gibt es schon auch Unternehmen, die dann sehr klassisch sind, also wo dann der Vorname, ich sag's jetzt mal provokant, doch Thomas, Stefan oder Christian ist, da noch sehr, sehr traditionell, die aber viel Druck bekommen, typischerweise von den Aktionären, den Shareholdern, aber auch den Mitarbeitern, die sagen, so ganz traditionell wollen wir das auch nicht mehr haben, wir wollen uns da bewegen. Und natürlich, dass die Einschläge, also im Sinne, wie schnell sich so ein Risiko materialisiert, natürlich jetzt auch viel schneller sind als vor ein paar Jahren. Es ist weniger vorhersehbar und das merkst du dann doch in allen Entscheidungen, die da aktuell so diskutiert werden.
Heißt das, dass sich aus deiner Sicht das Verständnis von Risiko auch diesbezüglich verändert hat?
Ich finde schon, früher... glaube ich, hat man Risiko so als etwas, ja, das passiert halt, ist schon zwar Teil des unternehmerischen Handelns, aber man kann das schon irgendwie kontrollieren. Und jetzt, finde ich, nimmt man wahr, dass der Respekt vor den Risiken gestiegen ist und auch diese Unvorhersehbarkeit. Also man glaubt eben nicht per se, dass man Risiken im Griff hat, weil eben viele Risiken extern dominiert werden oder Dinge passieren, die du vorher nie vorhersagen konntest oder lange Zeit für unwahrscheinlich gehalten hast. Nein, wir alle haben das ja uns, glaube ich, in den letzten Wochen sehr stark mit solchen Themen beschäftigt. Und dieser Respekt gegenüber Risiken und diese Erkenntnis, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Demut rangehen muss und immer schauen muss, das, was ich gestern gedacht habe, stimmt das heute noch? Das würde ich schon bestätigen.
Ja, es gibt ja auch diesen Begriff der VUCA-Welt. VUCA steht für volatil, uncertain, komplex und voller Ambiguität. Und ich glaube, der ist jetzt auch schon wieder fast veraltet. Und es gibt einen Nachfolgebegriff, da spricht man, glaube ich, von Barney. Und da steht das B für brittle, für brüchig. Trifft es diese Analyse aus deiner Sicht? Arbeitet ihr auch mit diesen Konzepten?
Nein, also ich versuche immer... weil ich finde, das sind sehr negativ geprägte Themen und man sollte zwar Respekt vor Risiken haben, sollte aber auch gleichzeitig sagen, okay, was sind denn die Chancen dahinter? Und wenn man das, ja, ich habe das immer das Gefühl, das hat auch einen psychologischen Effekt.
Ja, voll.
Dass dann erstmal so eine Mauer im Gehirn aufgebaut wird und dann, es ist alles schlecht, es ist alles schlimm und dieses Jammern bringt ja nirgends was, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Und deswegen, klar, Stapelkrisen etc., auch wir haben solche Begriffe bei uns auf den Projekten, aber wir fokussieren darauf, das ist nun mal die Realität, egal ob uns das gefällt oder nicht, wie können wir damit umgehen, wie müssen wir eine Organisation aufstellen, wie müssen wir alle abholen, um eben halt jede Woche eine neue Krise, ein neues Thema gut zu überstehen.
Du hast dich ja schon in deiner Promotion damals mit seltenen Risiken auseinandergesetzt. Ich muss ehrlich zugeben, also weder der Begriff Stapelrisiko noch die Definition der seltenen Risiken, die kannte ich bisher. Das heißt, du hast dich einfach schon ganz früh mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Was war damals so der Kern deiner Promotion, wenn du über seltene Risiken nachgedacht hast und auch geschrieben hast im Vergleich zu heute? Gab's da, also würden die Risiken von damals heute noch als selten gelten?
Das ist eine gute Frage. Du kennst ja vielleicht den Begriff der schwarzen Schwäne, also dieses Konzept, dass man ein Risiko erst oft begreift, wenn man es tatsächlich spürt oder kennt. Also wir alle denken, ja, Schwäne sind weiß, bis man halt in Australien irgendwann auch einen schwarzen Schwan entdeckt hat. Und das war das Konzept, was ich praktisch in meiner DIS untersucht habe, wo ich eben geschaut habe, ab wann erkennt man dann Risiken. Mhm. Und damals eben auch schon im Kontext, ich habe mir Innovationen angeschaut, also IT-Innovationen, und habe gesagt, okay, ab wann erkennt man denn, dass vielleicht eine IT-Innovation, die man hat, auch ein Stück weit ein Risiko darstellen könnte. Und damals war das Thema Big Data, also der Vorläufer der KI, ein Riesenthema. Und das war am Anfang recht frustrierend, weil in Deutschland war sozusagen die Datenlage sehr, sehr schlecht. Dann bin ich auch in die angelsächsischen Länder gegangen und die hatten ein ganz anderes Verständnis von Risiken, eben zu sagen, ja klar, kann das passieren. Kannte ich zwar noch nicht, das Thema, aber natürlich müssen wir das betrachten. Und daraus habe ich dann ein Konzept abgeleitet, wie man dann eben schneller mit Themen umgeht, die man eben noch nicht kannte und besser integrieren kann. Auch wenn einem vielleicht die historischen Daten dazu fehlen.
Ui, das klingt nach einer sehr komplexen Aufgabenstellung, oder? Die du dir da selbst auferlegt hast.
Ja, Gott, also es war ein Drama am Anfang, weil ich dachte, ja, das ist ein super Thema. Und dann, wie gesagt, die Datenlage war sehr, sehr schlecht. Und die Einzigen, die ganze Zeit dran geglaubt haben, waren meine drei Doktorväter. Die haben mir immer angefangen, doch, das wird alles gut. Und du kommst schon dahinter. Und das war dann auch so, das war am Ende gar nicht so komplex. Aber es war halt ein super neues Thema, ja.
Mhm. Und also wenn du jetzt sagst, es gab diese schwarzen Schwäne, ich meine, oder es gibt diese schwarzen Schwäne, nee, das Konzept kannte ich auch noch nicht. Ich lerne gerade sehr viel von dir. Vielen Dank, Stefanie. Also wir haben ja sozusagen seit deiner DIS bis heute mehr schwarze Schwäne entdeckt. Kann man das so sagen? Ja, logischerweise, ne?
Ja, doch. Genau. Mhm. Definitiv, ja.
Aber es gibt ja immer noch ganz viele schwarze Schwäne, die wir noch gar nicht kennen. Also Risiken, korrekt?
Korrekt, davon ist auszugehen, ja.
Und davon ist auszugehen. So, und mit deinem Modell, das du damals entwickelt hast, wie geht man da vor? Weil ich meine, das ist ja eine super spannende Frage.
Also die erste Erkenntnis war, die Organisationen, die per se annehmen, dass sie nicht alles wissen, gehen erfolgreicher damit um. Und die Organisationen, die Fehler zugeben. Also wo man relativ schnell sagt, okay, ich habe irgendeine Entscheidung getroffen und plötzlich ist irgendwas passiert. Ich verstehe nicht, was passiert, aber ich sag's jetzt erstmal allen. Vielleicht hat irgendjemand noch eine Lösung dazu. Also man schafft als erstes Transparenz. Und das waren so zwei Kernerkenntnisse, wo man heutzutage sagt, ja, das ist doch total logisch, aber in der Risikowelt eben dann doch noch etwas unverbreitet, weil man sich doch immer sehr stark auf diese historischen Daten, also du kennst dieses Konzept von Aktien, man analysiert die Aktien, man schaut sehr stark, wie hat sich die Aktie in der Vergangenheit entwickelt und macht daraus Prognosen in die Zukunft. Und das versucht man im Risikomanagement eben sehr, sehr stark. Und dann eben die Erkenntnis, naja, die Vergangenheit is only a glimpse of the future, weil wenn es zu gewissen Themen keine Vergangenheit gibt, wie willst du da die Zukunft vorhersagen? Und das war schon sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Organisationen auch damit umgehen.
Höchst spannend. Also eigentlich haben wir es hier mit einem Kulturthema zu tun. Du sprachst gerade von lebenslangem Lernen und von einer Kultur der Unvoreingenommenheit oder einer Art Beginners-Mindset sozusagen, die an den Tag zu legen, um besser gewappnet zu sein. Kann man das so sagen?
Ja, das hast du sehr schön formuliert.
Vielen Dank, Stefanie. Ich hänge auch an deinen Lippen. Das ist höchst spannend. Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Das ist wie eine Art Krimi, den du da erzählst. Ne? So diese Risiken und wie kommt man denen auf die Spur? Das hat ja schon fast was von Investigativarbeit.
Du, total. Also normalerweise wir ja nur mit Risk-Nerds und unter uns können uns natürlich total auch für solche Themen begeistern und wenn man dann auch Zusammenhänge herstellt. Wir haben hier in der Firma ein Tool entwickelt, das basierend auf semantischen Analysen eben Zusammenhänge zwischen Risiko-Events herstellt. So am Anfang waren wir so die Einzigen, die sich da so komplett für begeistern konnten. Aber für uns
so reinhören.
Und dann haben wir aber auch außerhalb unseres Teams sozusagen Begeisterte dafür gefunden. Und ich finde das schon super spannend und ich glaube eben schon, und das sieht man ja auch an den ganzen Ereignissen der letzten 2, 3, 4 Jahre, dass das eben unsere gängige Praxis ist, dass unser Alltag, das dominiert unser Leben und je besser wir damit umgehen können, ich glaube, umso besser ist es für alle.
Höchst spannend. Also wirklich ganz, ganz vielfältiger Einsatzbereich, glaube ich, in dem du dich da austoben darfst. Und wenn wir auch so über das Thema Risiko sprechen, dann kommen wir, sind wir auch nicht weit entfernt vom Thema Compliance. Und Compliance hat ja häufig den Ruf, dass es eher als notwendiges Übel gesehen wird. Ne? Mhm. Aber wie schafft man es? Also wir haben ja jetzt gerade schon festgelegt, Risikomanagement ist auch, ja, da gehört viel Kulturarbeit dazu. Ne? Wie bekommt man es hin, Compliance gut einzubetten in eine lebendige Unternehmenskultur? Hast du da ein Beispiel aus der Praxis, wo sowas besonders gut funktioniert? Mir ist nichts eingefallen in der Vorbereitung, aber ich bin ja auch nicht die Expertin.
Also die beste Compliance ist die, die du gar nicht mitbekommst.
Aha. Mhm.
Das ist die Compliance, die seamlessly in den Prozessen drin ist, in den Gedanken, in den Strukturen der Mandanten, wo eben gar nicht eine extra Policy irgendwie, die man da so noch manuell lesen muss, sondern der Klassiker ist immer, wir sagen immer, folge dem Geld. Also wo kein Risiko, da sollte auch keine Compliance-Regel herrschen. Also es muss immer ein Risiko geben, irgendwie einen Schaden oder eine Chance, die du ergreifen möchtest. Und typischerweise ist es eben mit Geld verbunden. Also wo große Summen bewegt werden, wo Menschen in Incentive bekommen und da am ersten zuerst reingehen und sagen, okay, was sind die Prozesse? Wie können wir diese Prozesse sicherer machen, dass eben es gar nie zu irgendwelchen Themen kommt, dass man den Mitarbeitenden automatisch schon Entscheidungen vorgibt. Also wir haben jetzt sehr, sehr stark diese ESG-Themen, dass man automatisch befähigt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, alle Informationen zur Verfügung stellt. Und das ist die Compliance, die du dann idealerweise gar nicht mitbekommst. Und dann wird sie auch eher akzeptiert als das klassische, ach ja, ich habe hier ein Geschenk bekommen, darf ich das jetzt annehmen? Okay, ich muss jetzt erst in der Richtlinie nachlesen. Das mag kein Mensch.
Ja, es wird auch häufig so als scharfes Schwert genutzt, ne?
Ja, als scharfes Schwert. Und ich glaube, es liegt traditionell auch ein bisschen daran, dass es zu sehr mit der Legal-Abteilung, mit der Rechtsabteilung verknüpft wird. Weil man sagt, okay, da sind ja in der Rechtsabteilung sowieso schon Juristen, die kennen sich dann auch mit Compliance aus. Aber meines Erachtens braucht es da zwei Sets von Skills. Also ein Jurist ist nicht automatisch ein guter Compliance-Manager und vice versa. Und man muss die Compliance näher an die Geschäftsprozesse und den Geschäftserfolg ranholen. Also wie gesagt, fokussieren darauf, was die Firma umtreibt, wo irgendwo auch ein KPI dahinter steckt, wo dieser Wertbeitrag auch geschaffen werden kann und eben nicht auf Themen fokussiert wird, die vielleicht dann doch nur ganz, ganz wenige betreffen. Und da wird ein Riesenaufwand manchmal betrieben und man denkt sich, okay, was ist der Schaden dahinter? Was könnte schlimmstenfalls passieren?
Mhm. Apropos Schaden, was war denn das krasseste oder vielleicht auch überraschendste Compliance- oder Risikoereignis, das du in deiner Karriere bisher erlebt hast? Gab es eine Situation, bei der du dachtest, damit hätte ich wirklich niemals nie gerechnet?
Definitiv. Wir haben schon auch mit Fällen zu tun, wo, ja, ich nenne es mal, Personen mit Geld abhauen.
Aha.
Da wird dann eine günstige Konstellation genutzt. Also heutzutage wird das tatsächlich ein bisschen seltener, weil eben schwieriger. Aber als ich so in den Beruf gestartet bin, hatten wir das schon, wo dann die Osterfeiertage ausgenutzt wurden. Es war 3-4 Tage niemand im Büro und bis sich dann alle wieder eingeloggt hatten, hat man festgestellt, ach ja, hier fehlt aber substanziell Geld. Und dann hat man es erst für eine Fehlbuchung gehalten etc. pp. Aber der Mitarbeiter war dann tatsächlich über alle Berge.
Wow.
Und ich kann da direkt den Insider-Tipp geben, es lohnt sich nie. Also so, also da muss man schon substanziellen Betrag wegschaffen. Also weil typischerweise geben die Firmen das dann an ihre Versicherungen und diese Versicherungen haben dann ihre entsprechenden Netzwerke. Und auch hier in dem Fall war der Mitarbeiter innerhalb von 6 Tagen wieder zurück in Deutschland, weil so viele Menschen eben wussten, dass so viel Geld unterwegs ist und dann will jeder seinen Share haben. Das heißt, du hast dann plötzlich super viele Freunde, die von dir einen gewissen Service-Fee wollen und dann reicht das Geld nie. Also das lohnt sich definitiv nicht.
Aber es war eine Steilvorlage zum Thema Netzwerken. Ich habe nämlich bei Horvath ja auch das Netzwerk Women at Horvath gegründet, um Frauen in der Beratung ja zu stärken. Und du bist da ja auch aktiv, soweit ich weiß, Stefanie. Vielleicht magst du da auch so ein bisschen erzählen, was ist eure Mission, was macht ihr da und ja, warum bist du auch dabei?
Also, ja, es hat tatsächlich erstmal klein gestartet und man gesagt hat, okay, gibt es nicht Themen, die wir alle gemeinsam diskutieren? Und daraus ist im Netzwerk Gedanken, also in so einer Art Community-Gedanken, ist das immer größer geworden, dass es Kolleginnen gab, die dann gesagt haben, okay, ich mache eine Standortinitiative von wir treffen uns zum Frühstück oder ich lade jemand aus meinem Netzwerk ein, um einen Impulsvortrag zu geben. Und das Ganze wird auch begleitet und unterstützt durch unsere HR-Abteilung. Und so ist da ein reger Austausch inklusive Mentor-Buddy-Programm entstanden, der doch sehr, sehr lebhaft ist. Und ich glaube, viel bietet, aber so nach dem Motto, du kannst mitmachen, aber es ist auch kein Muss.
Ist das was du dir früher auch gewünscht hättest für dich?
Ich war früher bei einer amerikanischen Beratung und die hatten das schon sehr, sehr früh. Deswegen, als ich zu Horvath gewechselt bin, war das so, ach so, hier gibt es das gar nicht. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil das doch
amerikanisches Unternehmen, ne?
Ja, genau, sehr, sehr amerikanisch war. Und deswegen war das, kannte ich das gar nicht anders. Die Amerikaner würde ich sowieso eben, glaube ich, auch als sehr gute Netzwerker generell beschreiben. Von daher. Damals gab es halt natürlich generell weniger Frauen in der Beratung, aber ich habe mich da schon immer gut aufgehoben gefühlt, weil ich auch nie, man darf schon auch nicht schüchtern sein. Also wenn man Hilfe braucht oder was wissen will, dann finde ich, musst du auf die Leute zugehen und ich habe auch immer eine Antwort bekommen oder es gab nie ein Nein, dir helfe ich nicht. Von daher habe ich das in dem Sinne gar nicht vermisst. Wo ich es dann tatsächlich vermisst habe, war dann Corona. Als wir da alle im Homeoffice saßen und das fand ich super schwierig und da hatte ich wirklich das Bedürfnis, okay, ich brauche jetzt ein ganz enges Netzwerk und ich muss mit Gleichgesinnten sprechen und mich da austauschen. Und da war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, so diese natürlichen Netzwerke, die du hast, du siehst Menschen auf dem Flur etc., die sind nicht gegeben und dann musst du da ein anderes Netzwerk her sozusagen.
Das war eine krasse Erkenntnis damals. Genau dieselbe haben offensichtlich ganz viele Frauen ja zu einer ähnlichen Zeit gehabt, in Zeiten von Homeschooling, ja auch alleine sein mit diesen ganzen Herausforderungen, haben auch wir so einen absurden Run Nushu-seitig erlebt. Das war echt krass. Also wir haben auch unser Programm damals so hochgefahren, weil wir gemerkt haben, egal was wir anbieten, es ist immer ausgebucht, ne? Weil einfach alle dieses Miteinander brauchen, um sich gegenseitig zu bestärken. So ein bisschen wie das, was du vorhin von deinen Doktorvätern beschrieben hast, dass sie dich auch immer bestärkt haben, ne? Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Also auch jetzt in der Retrospektive, ne, wie wichtig das damals war in dieser Zeit.
Definitiv. Und ich glaube, auch jetzt ist das noch super wichtig. Man unterschätzt, glaube ich, manchmal diese Kraft der positiven Energie, wenn jemand vorbeikommt und sagt, doch, doch, du schaffst es schon. Oder hier, ich habe noch die und die Idee. Also dieser Gedanke, man muss nichts alleine machen, man muss es nicht alleine alles lösen können. Und da gibt es auch noch ganz andere Leute, die da helfen können. Ich glaube, das ist schon auch nochmal nach Corona viel wichtiger geworden.
Ja, das ist nach Corona wichtiger geworden, aber es gab ja doch Zeiten, wo wir irgendwie in dem Glauben waren, zumindest habe ich so wahrgenommen, dass das meiste auch digital stattfinden kann. Ne? Mhm. Und da hat man gemerkt, eben wie du gerade sagst, so dieser Zuruf auf dem Flur oder ne, was das alles bedeutet und wie wichtig es für uns Menschen ist und dass es uns ja auch irgendwie menschlich macht, ne? Dieser Social Glue des Zusammenkommens.
Definitiv. Und da sieht man auch einen Unterschied teilweise auch bei unseren Mandanten, wo du sagst, okay, Leute, Workshop, wir kommen alle zusammen, wir treffen uns für den Workshop. Da gibt es nach wie vor Unternehmen, die sich super schwierig tun, da alle an einen Tisch zu bekommen. Aber wenn du die Menschen in einem Raum hast, ist es eben halt komplett anders. Du hast eine andere Energie, du kannst Menschen in die Augen schauen, du merkst, wer mit wem kann. Ich finde das nach wie vor unverzichtbar und das ist schon auch gut so. Nicht jedes Meeting, aber dann schon die kritischen.
Kann ich dir absolut zustimmen, geht mir ganz genauso. Apropos Netzwerk, jetzt haben wir ja schon sozusagen über den menschlichen Aspekt gesprochen und jetzt gleichzeitig nochmal über den Sicherheits- oder Risikoaspekt eines Netzwerks, und zwar eines Digitalen. Cybersecurity ist ja eins der heißesten Themen gerade und die Frage, die ich mir immer stelle, jetzt auch gerade in Zeiten wie diesen, wo sich die globalen Ereignisse überschlagen, wie gut sind wir als Unternehmen oder als Unternehmerin und Unternehmer in Deutschland wirklich darauf vorbereitet? Gibt es da aus deiner Sicht einen Vorfall, der dir besonders gezeigt hat, wo die Schwachstellen liegen, so ein bisschen ähnlich wie bei dem Mitarbeiter, der sich über die Osterfeiertage da frei bedient hat?
Wir hatten mal mit Politikern zu tun, ich sage jetzt nicht aus welchem Land, mit denen hatten wir ein Projekt gestartet, weil sie gesagt haben, sie sind während einer Sitzung gehackt worden. Also sie hatten tatsächlich auf der Agenda nachmittags das Thema IT-Sicherheit für ihr Land und sind morgens gehackt worden. Das heißt, nichts ging mir. Und dann sagte die Dame, also danach war irgendwie gar keine Diskussion, dass sie da investiert. Ja, absolut. Auch das, also ich glaube, wie du sagst, du kannst dich darauf vorbereiten, du kannst aber nicht sicher sein. Also ein Riesenunterschied. Es gibt keine absolute Sicherheit. Wir alle brauchen IT, Digitalisierung, um jeden Tag zu arbeiten. Und alles, was irgendwie am Netz hängt, ist angreifbar, kann infiltriert werden, kann gehackt werden. Und da ist jetzt, früher hat man ja noch versucht, diese Sicherheit herzustellen, bis man erkannt hat, das geht gar nicht. Sondern du musst dich darauf vorbereiten, dass du möglichst schnell wieder recovern kannst. Also es passiert irgendwas, dass du ein Backup hast, wieder deine Systeme hochfahren kannst. Und das haben wir mittlerweile bei sehr, sehr vielen Kunden. Ich bin ja auch selbst der CISO, also Chief Information Security Officer für Horvat. Und jedes Mal, wenn du denkst, du hast an alles gedacht, passiert halt irgendwas, was du halt letzte Woche noch gar nicht kanntest. Und dann gilt es halt, neue Pläne zu machen.
Im Sinne von, was du noch nicht kanntest, weil es ein neues Tool ist oder ein neuer Virus oder eine neue Schwachstelle?
Ja, absolut, weil die Hacker Daten kombinieren. Wir hatten vor 2 Wochen das Thema, sie haben Telefonnummern gefaked. Also wir haben von einem befreundeten Unternehmen Anruf bekommen, kannten die Nummern und dachten, ja, okay, das sind sozusagen die Kollegen. Aber die Menschen, die an diesem Telefon waren, die waren irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist Gott sei Dank relativ schnell aufgefallen, weil das war überhaupt nicht die Nummer, von der sie angerufen haben. Es war keine Nummer in Stuttgart, sondern die haben weiß Gott wo gesessen. Oder jemand hat in unserem Namen eine Webseite aufgemacht und hat Landmaschinen verkauft. Bis einer unserer Kunden gesagt hat, sag mal, seit wann verkauft ihr denn Landmaschinen? das sind so Themen, wo dann Dinge kombiniert werden, eben von nicht nur IT-Security-Themen, sondern auch manchmal physische Themen, die dann zu neuen Angriffsszenarien dienen. Mhm.
Gibt es neben dem ganzen Cyber-Security-Thema aus deiner Sicht auch aktuell noch ein Risiko, das derzeit völlig unterschätzt wird, aber in den nächsten Jahren riesige Auswirkungen haben könnte? Was dir so in der breiten Aufmerksamkeit zum Beispiel medial auch total fehlt, gibt es da noch was?
Ich glaube tatsächlich, das Thema mit den Pandemien, das ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir es alle satt hatten. Aber gegeben der Strukturen, dass Menschen viel reisen, dass wir uns dass die Weltbevölkerung wächst, glaube ich, das ist einfach immer wahrscheinlicher. Momentan wird ja auch sehr stark auf die Natur-Klimakrisen fokussiert, aber ich glaube, die medizinischen Themen, die werden uns dann doch, glaube ich, mehr umtreiben oder betreffen. Und sonst generell denke ich, dass wir da doch schon in den letzten 1-2 Jahren viel mehr Risiken ins Bewusstsein gefasst haben. Ich glaube schon, dass die Risiken sich teilweise neu kombinieren werden. Jetzt nochmal ein Beispiel, Cyberrisiken. Mhm. Da war ja eine Zeit lang, okay, du hattest Wirtschaftsspionage von den bekannten Akteuren. Jetzt kommen immer weitere Akteure dazu, die sich dann auch mit den Amateuren zum Beispiel zusammenschließen. Also die das einfach als Geschäftsmodell sehen, wo du im Dark Web eben sagen kannst, okay, ich brauche die und die Informationen und das als Service in Auftrag geben kannst. Und diese Professionalisierung von Angriffen oder generellen Schadszenarien, das glaube ich schon, werden wir weiter zukünftig sehen, als einfach ein Riesengeschäftsmodell ist.
Das ist echt so spannend. Das sind alles so Punkte, ja, mit denen habe ich in meinem Alltag so gar keine Berührungspunkte.
Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, oder?
Ja, für dich jetzt oder für mich jetzt? Was meinst du? Nee, also eigentlich finde ich es jetzt noch ganz gut, aber was mir so dran gefällt, wie wenn ich dir so zuhöre, ist, so dieser Begriff des Risikos, der, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, der so eine dolle psychologische Komponente auch hat, ne? Der löst bei mir ja schon innerlich ein bisschen Stress aus, aber bei dir, finde ich, ist da, also du nimmst es super ernst, gar keine Frage, aber es ist auch so ein bisschen Playfulness dabei. Weißt du, wie ich meine? So im Sinne von eine totale Neugierde, wie man was jetzt mit, welches Risiko, mit welchem Risiko vielleicht das nächste Thema ergeben könnte.
Zu 1000% dieses Mal um die Ecke denken, hast du an alles gedacht. Ja. Gibt es eine Kombination dazu? Gibt es etwas, was wir noch nicht durchdacht haben? Was passiert, wenn? Genau, das ist unser Job. Das ist das, was wir täglich machen. Und manchmal musst du aufpassen, dass du es nicht übertreibst, weil du dann auch manchmal...
Auch im Privaten, oder?
Ich glaube, da bin ich ein sehr schlechter Risikomanager. Ich mache viele Risikosportarten, ich fahre viel mit meinem Auto. Also das würde ich, glaube ich, das mache ich nur im Job, ja.
Okay, aber dort ganz besonders. Sag mal, wenn man jetzt sagt, ich habe auch Lust, mich da mal so ein bisschen einzulesen, und was gibt's da so Einsteigerliteratur, die du empfehlen kannst?
Also mein All-Time-Favorite ist eben Black Swan. Mhm. Also auch für, sagen wir mal, jetzt nicht die Risk-Nerds, aber das Buch ist sicherlich jetzt schon 20 Jahre alt, aber es ist einfach so gut beschreibt, dass die Welt, in der wir leben, und zeigt eben diese Seite. Risiken sind nicht schlecht. Risiken sind so lange gut, wie du sie kontrollieren kannst. Und wenn du dir keine Gedanken darüber machst, dann ist es eher ein Downside als ein Upside. Das kann ich sehr, sehr empfehlen.
Habe ich schon jetzt auf meiner inneren Leseliste, bin ich schon ganz heiß drauf, das zu lesen. Mhm. Stefanie, bist du ready für eine Runde Quick and Dirty? Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz.
Okay, trying, ja.
Okay, gehst du das Risiko ein?
Ansonsten lege ich einfach auf, weil es Strom
ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut, Stefanie. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Das größte Erfolgserlebnis? Oh, ich glaube tatsächlich, als ich meine Diss abgegeben habe und ich einfach nur froh war, es überlebt zu haben, weil ich hatte noch ein einjähriges Kind zu Hause und ich dachte zeitweise, das wird nichts. Ich war einfach froh. Die Diss-Abgabe.
Was liest du gerade?
Das Spinoza-Problem.
Kannst du empfehlen?
Sehr. Sehr, sehr, sehr. Große Empfehlung.
Was ist dein persönlicher Kraftort?
Mein Auto.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 6 Monaten?
Ein Rahmenvertrag über eine zweistellige Millionensumme zu verhandeln über mehrere Monate.
Glückwunsch. Wer hat dich in der Karriere bisher am meisten unterstützt?
Mein Mann.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Definitiv die ersten Monate auf dem ersten Beratungsprojekt, in dem ich praktisch gestartet bin, das würde ich komplett anders angehen.
Kurze Nachfrage meinerseits, was war da?
Es war einfach zu lange unklar, was soll ich da einfach tun? Dann war man unzufrieden, weil ich die Erwartungshaltung nicht erfüllt habe. Und erst in dem Moment, wo ich geklärt habe, was ist meine Aufgabe, wurde das besser.
Gab es in deiner Karriere einen Moment, wo du dachtest, jetzt habe ich es verstanden?
Nein.
Cool.
Glaubst du, das kommt noch?
Ich weiß es nicht. Ich meine, die Welt ist ja so, ich habe auch noch nicht den Dreh raus. Die Welt ist ja einfach auch so schnell und ständig verändern sich Dinge. Also von daher, ich weiß auch gar nicht, ob es das braucht. Aber manchmal gibt es ja diese Momente, weißt du? Aber das passt dann eigentlich auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast. Die erfolgreichen Unternehmen sind die unvoreingenommen rangehen, ne?
Ja. Es ist gut, nicht alles zu wissen und immer zu glauben, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, weil dann lernt man auch dazu.
Voll. Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel Spaß?
Dass kein Tag gleich ist und es ist so unterschiedlich von Verträgen verhandeln, Storytelling, Mitarbeiter befähigen, Podcasts aufnehmen, Vorträge halten.
Was war dein größtes Learning in den letzten 2 Jahren?
Wenn etwas unklar ist, sofort die Frage stellen.
Mhm. Gibt es ein Buch, eine Person oder eine Erfahrung, die dich ganz besonders inspiriert hat?
Ja, Black Swan hatte ich ja schon genannt, aber ansonsten, glaube ich, hatte ich in meinem Leben sehr, sehr viele nette Menschen, die einfach ihr Wissen geteilt haben und auch befähigt haben und irgendwie keine Steine in den Weg gelegt haben. Also ich glaube, da kann ich gar nicht so eine Person nennen.
Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Keep calm and carry on walking. Ich tendiere manchmal dazu, sehr schnell auf 180 zu gehen und manchmal reicht dann auch 120 und es geht trotzdem weit.
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage der Lebenserfahrung, ne? Oder?
Ja, oder das Temperament. Ich glaube, manchmal ist das ja gut, dass man Temperament hat, weil egal sind, aber ab und zu könnte man sagen, okay.
Ja, aber das ist doch die Lebenserfahrung, dass man merkt, man muss gar nicht mehr so drauf. Also ich fahre auch sehr schnell hoch, aber irgendwann kommt dieser Moment, wo man merkt, ja komm, jetzt habe ich schon so ein bisschen Erfahrung und es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hart pushe, ne?
Okay, von meiner Stimmung. Mit der Zeit wird es besser, ja. Aber nicht so schnell, wie ich dachte.
Genau.
Ich weiß auch, ja.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort verändern könntest, welche wäre das?
Oh, ich würde, Oh, wenn ich eine sage, also dass die Menschen zufriedener sind, weil ich glaube, diese Unzufriedenheit führt zu vielen Themen, die es da gar nicht braucht. Wenn ich das ändern könnte, würde ich das machen.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Wenn Feminismus bedeutet, dass ich glaube, dass jeder die gleichen Chancen haben sollte, dann würde ich mich als Feministin bezeichnen, ja. Weil ich finde, jeder, egal welchem Geschlecht, sollte die gleichen Chancen haben.
Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Stefanie, ich danke dir vielmals für deine Zeit, diese phänomenale neue Definition von Risiko. Die muss jetzt erstmal bei mir sacken. Aber es könnte sein, dass das ein richtiger Mindset-Shift bei mir, dass das einen richtigen Mindset-Shift bei mir im Kopf verursacht. Vielen, vielen Dank dir dafür.
Sehr gerne. Und Melli, wir suchen immer Risikoberater. Also
vielen Dank dir. Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.